Radio 1. Die Profis.
Die Deutsche Umwelthilfe hat diese Woche wieder mal die Autofahrer geärgert mit neuen Dieselfahrverboten. Erstritten vor Gericht, weil die NO2-Grenzwerte der EU an manchen Messstellen einfach viel zu häufig überschritten werden, wie die Richter anerkannten. Nach zuletzt Köln und Bonn erwischte es diese Woche das Ruhrgebiet und mit Teilstrecken der A40 erstmals auch eine Autobahn. Aber auch wer keinen Diesel fährt, belastet mit seinem Auto natürlich die Umwelt, zum Beispiel durch Mikroplastik, durch Reifenabrieb. Den merkwürdig sorglosen Umgang der Menschen mit Plastik untersucht der Politologe Stefan Schweiger vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Guten Morgen, Herr Schweiger.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Sie wollten nämlich herausfinden, wie sich unser Verhältnis zu Plastik gewandelt hat über die Jahrzehnte und ab wann wir gemerkt haben, das könnte ein Problem werden. Wie haben Sie das recherchiert?
Ich habe mir 134 Spiegelartikel von 1948 bis 2018 angesehen und mir Gedanken über das Mensch-Kunststoff-Verhältnis gemacht. Und da stand zu Beginn eine große Verheißung. Die Plastifizierung der Welt war am Anfang noch gar nichts negativ konnotiertes. Da empfand man das positiv. Es war sogar ein Mittel des Tierschutzes, wenn Billardkugeln aus Plastik anstelle von Elfenbein und Kämme nicht mehr aus Schildkrötenpanzern gemacht werden, sondern eben aus Kunststoff. Also später wollte man auch ganze Städte mit Kunststoffhimmeln versehen, damit eine konstante Stadttemperatur herrscht. Und die Menschen sollten Kiemen aus Plastik bekommen, damit sie unter Wasser atmen können. Und das Welternährungsproblem wollte man lösen, indem man Wüsten einfach mit Schaumstoff unterfüttert, damit das Wasser gehalten werden kann. Das klingt heute skurril, aber technischer Fortschritt löst oft Allmachtsvisionen aus.
Das waren also die Utopien, die in dem neuen Kunststoff drinsteckten. Was war denn Plastik konkret für die Menschen, vor allen Dingen im westlichen Nachkriegsdeutschland?
Das war eine Riesenmöglichkeit, dass alle am Wohlstand partizipieren können. Also gerade was die Weißware betrifft, also Haushaltsartikel. Und das warf natürlich auch ein Problem auf für die soziale Ordnung. Denn das, was früher der oberen Mittelschicht und der Oberschicht vorbehalten war, das konnten auf einmal alle machen. Und dann musste man sich wieder abheben. Und was braucht man, um Originalität zu haben? Man braucht eine Nachahmung. Und diese Nachahmung ist Plastik. Denn die Bezeichnung Echtleder, die gibt es erst, seitdem es Kunstleder gibt. Und erst seitdem kann man sich wieder von der Masse abheben. Und damals begann, dass man Plastik als etwas Billiges angesehen hat, etwas, was die Masse benutzt.
Wenn Sie mal an großflächige Plastikmöbel denken, die es ja vor allen Dingen in den 60er Jahren gibt, von Werner Panton zum Beispiel, war Plastik tatsächlich mal was Edles oder hatte es dieses Billig-Image nicht eigentlich schon immer?
Nein, das hatte es nicht schon immer. Es gab eine kurze Phase, aber das waren Designermöbel. Da steckte ein Name dahinter. Da kaufte man nicht nur Plastik, da kaufte man, Sie haben es erwähnt, natürlich den Namen des Künstlers mit ein. Und kurzzeitig, haben sie in den 50er und 60er Jahren die Künstler darauf gestürzt, warum? Plastik ist auch einfach zu verarbeiten.
Wo kommt Plastik drin vor, wo Mensch es vielleicht gar nicht vermutet? Das ist ja ab und zu wirklich überraschend.
Sie nannten schon den Reifenabrieb. Nicht vergessen darf man dann auch natürlich den Schuhabrieb, natürlich auch, wenn man Skateboard fährt und auch, wenn man Wäsche wäscht. In unserer Kleidung, gerade bei der ersten Wäsche, setzt sich unglaublich viel Mikroplastik frei. Verschiedene Firmen beschäftigen sich jetzt auch schon damit, die Waschmaschinen herstellen und auch die Hersteller von Sportbekleidung.
Ab wann begann der Mensch denn dann zu erkennen, dass viele Plastik in der Umwelt wird langsam zum Problem?
Erst war es ein symbolisches Problem. Ich konnte mich nicht mehr von der Masse abheben. Erst mit unserem zweiten Bundesumweltminister Klaus Töpfer, der einen harten Kampf gegen Coca-Cola und andere Hersteller von PET-Flaschen führte, um das PET-Pfand. Dort wurde der Müll tatsächlich auch zu einem gesellschaftlichen Problem. Bis in die 70er Jahre war das ein Problem kleiner Gruppen, die das immer wieder in den Diskurs einspeisen wollten. Als gesamtgesellschaftliches Problem haben wir es erst seit den späten 80er Jahren, beginnenden 90er Jahren.
Jetzt gibt es viele Umweltinitiativen, die das Plastik wieder rausholen wollen aus der Umwelt, von den Plastikmüllstrudeln in diversen Weltmeeren bis hin zu vielleicht sogar Gullifiltern in Berlin, mit dem der Reifenabrieb aufgefangen werden soll. Was glauben Sie, wie wird die Zukunft aussehen für das Plastik?
Naja, solche Erzählungen sind natürlich auch immer eine psychische Entlastung für uns. Wir können unser Leben immer so weiterleben, weil die Wissenschaft und die Technik wird schon irgendwas finden, um das Problem, das wir verursacht haben, zu lösen. Und so erscheint mir das. Ich glaube nicht, dass wir das ganze Plastik aus dem Meer raussaugen können oder diese Kraken und was da jetzt momentan alles im Diskurs rumschwirrt. Bereits 1998 hat ein großer Joghurthersteller schon mal gesagt, in 3 Jahren werden alle Joghurtbecher aus Biokunststoff sein. Und so ist es nicht gekommen.
Das sagt der Politologe Stefan Schweiger vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, der die Kulturgeschichte des Plastik untersucht hat. Ihnen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch.
Schönes Wochenende.